herzlich willkommen zu einer neuen Sendereihe. Geborgte Zukunft ist der Titel und wir wollen uns in den nächsten Monaten mit den 17 Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030 beschäftigen. Mein Name ist Johannes.
Und ich bin Uwe. Und wir begleiten euch durch die Sendung, haben verschiedene Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner und versuchen euch die Inhalte der nachhaltigen globalen Entwicklungsziele näher zu bringen.
Heute ist erstmal so eine Art Überblick dran. Wir wollen uns beschäftigen damit, was ist überhaupt die Agenda 2030, woher kommt sie, wohin entwickelt sie sich und was bedeutet das für Menschen, die hier in Thüringen oder in dem großen Raum Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt leben. Das werden wir klären mit Tim Strenz und mit Martin Abramowski in der zweiten Hälfte dieser Sendung.
Ja, und den Einstieg macht Andreas Rosen von der Stiftung Nord-Süd-Brücken, die in einem Projekt weltoffen, solidarisch, dialogisch solche Vermittlungsprozesse der nachhaltigen Entwicklungsziele fördern möchte.
Und nach der nächsten Musik geht es mit Andreas Rosen auch gleich los. Viel Spaß dabei.
Oh,
eine gerechtere Welt schaffen, Armut bekämpfen, gelebte Solidarität fördern und selbstbestimmte Entwicklung unterstützen. Diesen Zielen hat sich die Stiftung Nord-Süd-Brücken verschrieben. Doch wie schafft man eine gerechtere Welt und bekämpft die weltweite Armut von Deutschland aus? Das fragen wir Andreas Rosen, den entwicklungspolitischen Referenten der Stiftung Nord-Süd-Brücken. Erst einmal ganz platt gefragt, wie bekämpft man von Deutschland aus die weltweite Armut und schafft eine gelebte Solidarität und eine gerechtere Welt?
Okay, also das ist eine sehr weitgehende Frage und also unsere Möglichkeiten sind natürlich da erstmal sehr begrenzt. Wir sind ja als Stiftung Nord-Südbrücken eine fördernde Stiftung. Das heißt, wir unterstützen das Engagement von ostdeutschen Vereinen, die wiederum entweder selber innerhalb Deutschland Bildungsarbeit machen und in dieser Bildungsarbeit in Schulen, in Kirchgemeinden oder aber auch in Jugendheimen auf Ungerechtigkeit, weltweite Ungleichheit, was die Verteilung von Armut und Reichtum angeht, hinweisen oder aber die über den fairen Handel Beispiele geben dafür, also wie ein gerechter Welthandel aussehen könnte, an Beispiel von fair gehandeltem Kaffee. Das machen wir, also und das ist sozusagen auch das Maximale, was wir machen können, nämlich eben Gelder bereitstellen, dass junge, engagierte Menschen, also nicht nur in Thüringen, sondern auch in den anderen ostdeutschen Ländern und auch ältere Menschen, dann sich für die Frage von Gerechtigkeit einsetzen. Und der zweite Ansatzpunkt, den wir haben, als fördernde Stiftung ist, wir fördern Projekte, Auslandsprojekte, also die eben bei dem Zugang zu Bildung, also vor allen Dingen Schulen, Elementarbildung ansetzen oder bei dem Zugang zu sauberem Trinkwasser, Förderung, Qualifizierung von Frauen und Mädchen. Und diese Projekte werden beantragt, zum Beispiel von Thüringer Organisationen, die wiederum mit Partnern in Afrika, Asien, Lateinamerika zusammenarbeiten und die dann diese Möglichkeiten des Zugangs zu Bildung oder des sauberen Trinkwassers umsetzen. Also du siehst oder ihr seht, das sind sehr begrenzte Zugänge und begrenzte Interventionen, wie die Stiftung ihren kleinen Beitrag zu mehr Gerechtigkeit in der Welt leistet.
Nun gibt es ja das Programm Ihrer Stiftung Weltoffen Solidarisch Dialogisch, das nun seit April in den ostdeutschen Bundesländern läuft. Worum geht es denn in diesem Programm? Was wollen Sie denn mit diesem Programm erreichen?
Also dieses Programm, was du gerade erwähnt hast, Weltoffen Solidarisch Dialogisch, hat im Prinzip zwei Schwerpunkte. Zum einen geht es da in diesem Programm um Beiträge zu den Sustainable Development Goals, also den sogenannten Nachhaltigkeitszielen oder Zielen für nachhaltige Entwicklung. Und zum anderen, der zweite Schwerpunkt richtet sich an die Arbeit mit Kommunen, Willkommensinitiativen und Geflüchteten zu dieser Herausforderung der verstärkten Einwanderung und Zuwanderung und Aufnahme von geflüchteten Menschen. Das sind diese beiden Schwerpunkte. Wir haben das Ganze zusammengeführt, weil wir auch denken, dass es da auch inhaltliche Überschneidungen gibt. Also ich finde ja diese Agenda 2030, / diese Nachhaltigkeitsziele, Ziele für nachhaltige Entwicklung, diese 17, sind eigentlich ein beeindruckendes Dokument, was im letzten Jahr von der UN-Vollversammlung im September in New York verabschiedet wurde. Also ein beeindruckendes Moment und Dokument der Würde und Solidarität. Da geht es um Armutsbekämpfung. Da geht es aber auch ganz konkret um den Umgang mit geflüchteten Menschen, um die Aufnahme und Potenziale von Migration, um die, sagen wir mal, Thematisierung von Ungleichheit. Ja. Und das Interessante jetzt bei den SDGs, was wir auch versuchen in dem Programm herauszustellen, ist eben, und das ist das Neue an den SDGs gegenüber dieser Vorgängerlogik der sogenannten Millenniumsentwicklungsziele ist, da geht es jetzt nicht nur um Veränderungen in den Ländern des globalen Südens, sondern es geht auch darum, dass jede Gesellschaft auf dieser Erde, sagen wir mal, sich verändern muss, um nachhaltig zu existieren. das Tolle für uns in der Entwicklungszusammenarbeit, auch in der Förderung, ist jetzt, dass wir sagen können, hey, also es gibt große Ungerechtigkeiten auch in Deutschland. Also die Schere zwischen Arm und Reich in so einem potenziell reichen Land wie Deutschland geht auch immer mehr auseinander. Der Zugang zu Bildung ist nicht nur in Ländern wie Südafrika oder Brasilien extrem ungleich, sondern auch, sagen wir mal, in Deutschland gibt es so hohe Unterschiede, nicht nur zwischen den Bundesländern, wenn man jetzt mal Bayern und Berlin nehmen würde, sondern auch innerhalb der sozialen Schichten. Also es ist wieder so leider, dass Bildung auch stärker wieder eine Klassenfrage geworden ist, also Menschen, die aus anderen sozialen Schichten kommen oder aus schlechter gestellten Schichten, haben es deutlich schwieriger beim Bildungszugang. Und im Rahmen des Programms wollen wir diese Dinge aufgreifen, um zum einen auf Zustände, Missstände hier aufmerksam zu machen, durch die Förderung von Vereinen in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen und Teilen Mecklenburg-Vorpommern. Und wir wollen eben auch die Erfahrungen aus der Entwicklungspolitik einbringen bei der Aufnahme und Integration von geflüchteten Menschen.
Thank you.
Was gibt es da für interessante Ansätze aus den vier genannten Bundesländern, die, für die sich jetzt die Stiftung entschieden hat, die sie gerne fördern möchte? Vielleicht so ein paar Leuchttürme, wenn man so will?
Ich hoffe, dass das natürlich alles Leuchttürme sind, also alle 17 Stellen. Ich will jetzt einfach nur mal zwei, drei, also sagen wir mal spontan auch benennen. Also das eine, was mir einfällt, ist, da gibt es einen Kreis Jugendring in Mecklenburg-Vorpommern an der Mecklenburgischen Seenplatte. Das ist eine also Verbandsstruktur, die 29 Mitglieder hat. Und diese Mitgliedseinzelorganisationen sind zum Beispiel auch freiwillige Feuerwehren. Ja. Und das ist natürlich, finde ich, ein toller Zugang, den wir jetzt da haben. Also sagen wir mal, solche im Dorf verankerten Vereinsstrukturen wie Freiwillige Feuerwehr, da an junge Menschen ranzukommen und mit denen über eben die Frage, also was ist Nachhaltigkeit für euch in eurer Dorfstruktur, was heißt für euch auch Solidarität und Würde, wenn es um, sagen wir mal, auch die Aufnahme von geflüchteten Menschen geht. Und diese Zugänge jetzt zu haben, also wo normalerweise Entwicklungspolitik immer in der eigenen Nische so bleibt, finde ich eigentlich ganz großartig, also dass über diesen Träger eben, also diesen Kreis Jugendring, die Möglichkeit besteht, also da Zugänge zu kriegen. Ein ganz anderes Beispiel, was sagen wir mal jetzt viel lokaler ist, es gibt sagen wir mal einen Akteur in Sachsen-Anhalt, der heißt Forum Theater Halle. Und die nutzen eben diese Methodik des Forumtheater, also viele kennen das vielleicht eher unter dem Begriff des Theater der Unterdrückten, was aus Brasilien kommt, nutzen diese Methode, um im Stadtteil Halle Neustadt, also was natürlich auch so ein bisschen in Anführungsstrichen so ein sozialer Brennpunkt ist, um dort ganz konkret in einem Stadtteil, sagen wir mal, Arbeit mit jungen Menschen zu machen, die da wohnen, mit Migranten, also das hat einen relativ hohen migrantischen Anteil, der Stadtteil, die einzubeziehen und denen eine Möglichkeit zu geben, da mitzumachen. Also ist so ein ganz anderes, sagen wir mal, Vorhaben und ein ganz anderes Setting, aber auch sehr interessant, und die haben eben Partner auch in Indien, die in diesem Forumtheater sehr erfahren sind, arbeiten mit denen zusammen, laden die ein und wollen eben auch Konflikte im Stadtteil, auch Auseinandersetzungen, wo es um Rassismus geht, mit dieser Methode des Forumtheaters bearbeiten. In Thüringen gibt es zum Beispiel auch, was wir also sehr großartig finden, und das ist jetzt so ein bisschen auch der andere Bereich. Also es gibt ein Netzwerk von migrantisch-diasporischen Organisationen, was da gegründet wurde in Thüringen, und das sitzt bei dem Träger, der heißt Iberoamerika, der Träger, und die versuchen jetzt, was wirklich eine Herkulesaufgabe ist, in Thüringen, in der Region, migrantisch-diasporische Organisationen zu einer Mitarbeit zu kriegen, die zu unterstützen dabei, dass sie sich hier in der Gesellschaft artikulieren können. Ich verweise in dem Zusammenhang schon nochmal auf die, sagen wir mal, Agenda 2030. Ich habe mir diesen Text, das ist ein sehr ausführlicher Text, den ich aber eigentlich jedem empfehle, mal durchzulesen. Unter einer Nummer steht eben auch da drin, dass es auch darum geht, also die Beiträge von Migranten in der Diaspora zu würdigen und zu unterstützen, und dass natürlich auch Migranten viele Beiträge dazu leisten, also die Aufnahmegesellschaft inklusiver, demokratischer und gleichberechtigter zu gestalten. Und das ist das, was Iberoamerika, also als drittes Beispiel jetzt in Thüringen, finde ich, mit sehr viel Engagement und sehr viel Geduld versucht, auf die Beine zu stellen.
Das sind sehr spannende Beispiele und vor allen Dingen sehr positive Beispiele, die eher etwas vorleben als sozusagen Grenzen setzen wollen beziehungsweise irgendwie den Konsum kritisieren. War das ein wichtiger Schwerpunkt, eben positive Ansätze zu liefern, positive Beispiele zu unterstützen?
Natürlich ging es uns und also nebenbei gesagt auch jetzt also in dem Fall dem Geldgeber, dem BMZ, bei diesem Programm, ne, also sowohl in diesem ersten Schwerpunkt, wo es um die Ziele für nachhaltige Entwicklung geht, die SDG Agenda 2030, aber auch im zweiten Schwerpunkt, wo es um die Geflüchteten und Unterstützung von Strukturen, die die Geflüchteten aufnehmen, geht. Also in beiden Schwerpunkten ging es uns eigentlich um zwei Dinge. Also zum einen wollten wir darstellen, das betrifft jetzt vor allen Dingen diesen zweiten Schwerpunkt Geflüchteten. Im letzten Jahr, 2015, gab es ja auch eine unglaubliche Euphorie, eine Solidarität. Da war, sagen wir mal, unser Ansatzpunkt zu sagen, auch die Entwicklungspolitik, auch entwicklungspolitische Vereine, gerade in ostdeutschen Bundesländern, haben aus ihrer Arbeit, also sei es, weil sie Bildungsarbeit machen oder aber sei es, weil sie Auslandsprojekte unterstützen, haben Erfahrungen, Methoden, Expertisen, Instrumente, also die sie einbringen können, damit zum einen die Aufnahme von geflüchteten Menschen gut und auch, um da mal ein Wort der Kanzlerin zu zieren, mit einem freundlichen Gesicht vorgenommen wird und diese auch gelingen zu lassen und eben also dem Rassismus und den Vorurteilen, die ja parallel sehr manifest waren, neben der ganzen Solidarität und dem Engagement, war ja auch die Wucht des Rassismus, die uns da entgegengeschlagen ist in Form von Übergriffen auf Geflüchtetenheime, war ja also wirklich unübersehbar. Und also um eben beiden Aspekten was entgegenzustellen beziehungsweise daneben zu stellen, war eben die Frage an uns, was macht die Entwicklungspolitik? Und deswegen haben wir auch versucht, möglichst viele positive Beispiele da zu benennen und auch auszuwählen, die jetzt Träger des Programms sind. Der andere Punkt, sagen wir mal, worum es uns ging, war auch der zu sagen, die SDGs, ja, also das ist und die Agenda 2030, das ist auch für uns eine Chance, in der Entwicklungspolitik aus dieser Nische rauszukommen und tatsächlich mal überlegen, wie müssen wir uns eigentlich als entwicklungspolitische Organisationen gegenüber gesellschaftlichen Gruppen, ob das Schüler sind, ob das Dorfbevölkerung ist, wie müssen wir sie uns eigentlich da präsentieren, damit wir für die auch relevant werden. Und ich glaube, an dem Punkt, sagen wir mal, sind die SDG also ein gutes Vehikel. Also es gibt viele Ungerechtigkeiten, auch in ländlichen Regionen, der Abbau von staatlicher Daseinsvorsorge. Da kann man anknüpfen und sagen, hey, also das passiert nicht nur im südlichen Mecklenburg-Vorpommern oder in Teilen von Thüringen, sondern das passiert auch in der sogenannten Dritten Welt, ja, dass die ländlichen Regionen immer abgehangen werden. Hier gibt es in Anführungsstrichen gemeinsame Interessen und lasst uns die jetzt mal thematisieren. Ja. Also das ist, finde ich, so eigentlich ein guter Ansatzpunkt, um mit der entwicklungspolitischen Arbeit vielleicht ein bisschen gesellschaftlich relevanter zu werden.
Das erklärt der entwicklungspolitische Referent der Stiftung Nord-Südbrücken, Andreas Rosen. Weitere Informationen zur Arbeit der Stiftung gibt es unter nord-süd-brücken.de. Vielen Dank für das Gespräch.
Das war Andreas Rosen von der Stiftung Nord-Süd-Brücken. Er hat eher eine globale Perspektive auf Nachhaltigkeit und die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Doch auch im lokalen und regionalen Raum gibt es viele Akteure, die sich in diesem Themenfeld engagieren. Zwei davon sind Tim Strenz und Martin Abramowski. Tim Strenz kommt vom Eine Welt-Netzwerk Thüringen, Martin Abramowski vom Nachhaltigkeitszentrum Thüringen. Mit ihnen sprechen wir über die regionale Perspektive auf das Thema. Nach der Musik geht es mit ihnen gleich weiter.
Armut und Hunger sollen bis 2030 aus der Welt verschwunden sein. Das ist das hochgesteckte Ziel, das sich die Weltgemeinschaft 2015 gegeben hat. Zu diesem Zweck wurden 17 globale Ziele für eine nachhaltige Entwicklung identifiziert, die wiederum auf den 8 Millenniumszielen aufbauen. Aber gibt's nicht auch noch die Agenda 21 und in welcher Verbindung steht die nun wieder zur Agenda 2030? Alles nicht so einfach mit den ganzen Zielen und Agenden. Gemeinsam mit Tim Strenz vom Eine Welt-Netzwerk Thüringen und Martin Abramowski vom Nachhaltigkeitszentrum Thüringen versuchen wir ein wenig Licht in die Nachhaltigkeit zu bringen. Herr Abramowski, das Nachhaltigkeitszentrum Thüringen unterstützt Agenda 21-Prozesse vor Ort. Das heißt, Sie können uns wahrscheinlich gut erklären, was es mit der Agenda 21 auf sich hat.
Im Nachhaltigkeitszentrum Thüringen, das ist ein Projekt, was vom Land Thüringen gefördert wird, ist die Begleitung, die Motivation genau dieser Prozesse, nachhaltige Entwicklung auf kommunaler Ebene umzusetzen, ganz großer Arbeitsschwerpunkt. Ich bin noch so ein bisschen in diesem Bildungsbereich, Bildung für nachhaltige Entwicklung tätig. Und die Agenda 21 geht auf einen Beschluss der UN zurück. 173 Länder haben 1992 auf der UNCED, auf der Konferenz von Rio, diese Agenda 21 unter anderem beschlossen. Und das war ein Handlungsprogramm mit ganz vielen Zielen, mit Maßnahmen, die da aufgeführt wurden, die da verhandelt wurden. Das hat natürlich auch noch einen etwas längeren Vorlauf. Das Thema Umwelt und Entwicklung wurde aber das erste Mal auf dieser Konferenz wirklich zusammengesetzt, zusammen diskutiert. Daraus entstand eben der Auftrag für die Kommunen, nachhaltige Entwicklung vor Ort umzusetzen. Die Agenda 21 und die dazugehörige lokale Agenda 21 ist eben das Aktionsprogramm, das sich die Bürger, die Kommunen, die Städte, Initiativen, Vereine geben sollen, um nachhaltige Entwicklung voranzutreiben. Das ist ein Prozess, der mehr oder weniger erfolgreich in den letzten 20 Jahren gelaufen ist. Da gibt es Beispiele, positive Beispiele, Aber, und das wurde auch immer wieder betont, ist für die Umsetzung der Agenda 21 natürlich auch so ein Ausdauer vonnöten und durchaus auch die Werbung bzw. die Motivation, diese Prozesse anzustoßen, ist wichtig. Darum sind wir als Nachhaltigkeitszentrum Thüringen unterwegs.
Was genau verbirgt sich jetzt hinter dieser Agenda 21?
Die Agenda 21 ist letztendlich ein Vertrag, der über 350 Seiten aufführt zu unterschiedlichsten thematischen Schwerpunkten. Da geht es um Bevölkerungsentwicklung, da geht es um Umweltschutz, da geht es zum Teil auch um Bildung. Ein Programm, das wichtige Handlungsfelder benennt. Es geht aber auch darum, vielleicht einen Ausgleich zwischen unterschiedlichen Ländern herzustellen. Mit dem Thema nachhaltige Entwicklung, das um diese Agenda 21 halt diesen inhaltlichen Rahmen bildet, sollte vielleicht ein Ausgleich zwischen dem Umweltschutzinteresse der nördlichen Hemisphäre und eher dem Entwicklungsgedanken der südlichen Länder herzustellen. Also man wollte Umweltschutz und Entwicklungsmöglichkeit miteinander verbinden. Da gab es auch im Vorfeld dazu schon einige Ideen, wie man sowas auch relativ gut organisieren kann. Aber es ging in der Agenda 21, die in Rio verabschiedet wurde, genauso um Fragen der Rohstoffsicherheit, von Handelsliberalisierung, aber auch um soziale Gerechtigkeit. Also das ist so ein riesiger Rundumschlag, der dann unter dem Stichwort nachhaltige Entwicklung formuliert wurde.
Nun sind wir ja bereits im 21. Jahrhundert angekommen. Wurden denn die Ziele der Agenda 21 erreicht und wie ging es danach weiter?
Das Handlungsprogramm war für das 21. Jahrhundert gedacht. Im Nachgang der Konferenz von Rio wurden noch einige UN-Konferenzen zu den unterschiedlichen Themen abgehalten. So die erste wirkliche Bilanz wurde auf dem Millenniumsgipfel dann 8 Jahre später 2000 gezogen, beziehungsweise auf der Konferenz für Entwicklung in Johannesburg. Ich hoffe, ich bringe da jetzt nichts durcheinander mit diesen vielen Konferenzen, aber dort wurde eben gesagt, naja, so richtig ans Ziel angekommen sind wir da noch nicht. Da gibt es noch einigen Nachholbedarf. Das Engagement der Kommunen zum einen, aber auch überhaupt andere gesellschaftliche Bereiche der Politik, der Wirtschaft, macht es doch noch notwendig, dass wir uns weiter Gedanken machen, wie wir so ein Konzept weiterdenken können, vielleicht auch anders formulieren können. Danach kamen ja die Millennium-Ziele, also die Entwicklungsziele. Wir haben jetzt wieder seit 2015, du sagtest es, nachhaltige Entwicklungsziele, die SDGs. Und immer wieder wird halt resümiert, dass die Anstrengungen für nachhaltige Entwicklung bisher noch kein Selbstläufer sind, dass da weiter motiviert und engagiert vorangegangen werden muss, dass die Rahmenbedingungen dafür gesetzt werden müssen. Und zum Beispiel war eine Reaktion auf das Nicht-Erreichen dieser Ziele der Agenda 21 oder nicht die vollständige Umsetzung, dass man gesagt hat, wir brauchen das Thema Bildung. Bildung muss in diesem Bereich wesentlich gestärkt werden. Bildung für nachhaltige Entwicklung sollte dann ab 2004 im Rahmen der UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung genau das Thema nachhaltige Entwicklung den Menschen näher bringen und weiter unterstützen, so als eine Reaktion darauf.
Herr Strenz, eben war schon die Rede von den Millennium-Entwicklungszielen. Das klingt nach einem Thema für ein entwicklungspolitisches Landesnetzwerk. Wer oder was sollte sich denn wohin entwickeln in diesen Entwicklungszielen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also die Millenniumsentwicklungsziele, das wurde auch immer wieder kritisiert, vor allem aus dem zivilgesellschaftlichen Bereich, haben sich halt in erster Linie an die sogenannten Entwicklungsländer adressiert. Das heißt, in diesen 8 Zielen wurden ja zum Beispiel der Kampf gegen Hunger, der Kampf gegen Armut, der Kampf für mehr Bildungszugang gegen HIV, AIDS und Malaria und andere wurden da formuliert. Das waren aber alles Ziele, die halt in den sogenannten Entwicklungsländern realisiert werden mussten, während man, wie Martin das ja auch schon angesprochen hat, also von diesen nördlichen Ländern, man spricht ja immer von den Ländern des globalen Nordens, da eigentlich überhaupt gar kein Beitrag so richtig dazu erwartet wurde, also zumindest nicht auf der Ebene, was muss eigentlich hier bei uns passieren, damit wir nicht nur diese Ziele, sondern eben generell auch eine nachhaltige Entwicklung global gesehen realisieren können.
Das hat irgendwie auch was mit Deutschland und Thüringen zu tun, aber was bedeutet das nun ganz konkret für die Leute hier vor Ort? Was bedeutet das für Lieschen Müller hier um die Ecke? diese Entwicklungsziele, die sich die UN-Konferenzen gegeben haben?
Also wenn man jetzt nochmal auf die Millenniums-Entwicklungsziele schaut, dann war dieser Zusammenhang natürlich auf den ersten Blick nicht so einfach herzustellen. Das ist ganz klar, weil was haben, ich sage jetzt mal plakativ, was hat denn der Hunger in Afrika mit mir selber zu tun? Das sozusagen zu übersetzen in den Alltag ist halt mit Hilfe der Millenniums-Entwicklungsziele nicht ganz so einfach gewesen. Aber der Zusammenhang ist natürlich trotzdem da. Wenn wir, um nur ein Beispiel zu nennen, möglichst billige Nahrungsmittel, die auch noch irgendwie vom anderen Ende der Welt, wo sie produziert worden sind, zu uns kommen, möchte dafür nicht viel Geld ausgeben, dann hat das natürlich Auswirkungen auf landwirtschaftliche Strukturen in den sogenannten Entwicklungsländern. Die Nähereien in Bangladesch beispielsweise, was jetzt durch diese Katastrophen, die dort gewesen sind, wo diese Fabriken eingestürzt sind, das zeigt relativ deutlich, was wir damit zu tun haben. Denn wenn wir eben in Billig-Discountern Lebensmittel einkaufen und dafür nicht bereit sind, einen Preis zu bezahlen, der angemessen ist, dann hat das natürlich etwas mit uns zu tun. Weil die Preise dann dort vor Ort, die Löhne so gedrückt werden, dass dann eben an den Sicherheitsmaßnahmen beispielsweise gespart wird. Das ist nur so das eine. Es geht ja generell auch um strukturelle Machtverhältnisse. Also die Zeiten der Kolonisation, die sind vorbei. Aber an diesen Machtstrukturen hat sich letztendlich eigentlich relativ wenig verändert. Das heißt, wir aus Europa diktieren, USA genauso, diktieren natürlich über globale Handelsabkommen, über Wirtschaftsverträge diktieren wir einfach, wie Wirtschaft in den Entwicklungsländern sozusagen sich entweder entwickelt oder eben halt auch nicht.
Nach den 8 Millenniumszielen gibt es jetzt 17 globale Nachhaltigkeitsziele. Was ist jetzt das Neue bei diesen Zielen?
Ich würde das vielleicht mal mit einem Zitat illustrieren. Deutschland ist jetzt Entwicklungsland in Bezug auf nachhaltige Entwicklung, denn viele Länder im globalen Süden haben ja, diesen Ansatz vielleicht schon eher für sich realisiert, wissen, dass sie was tun müssen, sind auch in der Problemlage von den dort herrschenden Problemlagen ganz anders betroffen. Gerade diese Betroffenheit ist etwas, was vielleicht für Deutschland an der Stelle neu ist, zu sagen, ja, nachhaltige Entwicklung, hier müssen wir auch wesentlich mehr tun. Das hat sich in der Perspektive grundlegend geändert. Es sind nicht nur mehr Entwicklungsziele, also Ziele für den globalen Süden, sondern es sind Ziele für sämtliche Länder, Kommunen der Erde. Also das würde ich so als ganz wesentlichen Perspektivwechsel jetzt der globalen Entwicklungsziele bezeichnen wollen.
Ich möchte dazu noch ergänzen, interessant ja an der Agenda 2030 oder den nachhaltigen Entwicklungszielen ist ja einfach, dass man eben diese verschiedenen Dimensionen zusammenführt. Also man hat jetzt in diesen 17 Zielen stecken sowohl Forderungen, die die Wirtschaft betreffen, die die ökologische Entwicklung, die aber auch soziale und auch politische Forderungen enthält. Und ich glaube, das ist der ganz wesentliche Mehrwert dieser Ziele, dass man diesen systemischen Ansatz, den man auch meiner Meinung nach braucht, um diese Komplexität in der einen Welt auch zum einen zu begreifen, aber auch eben diese Probleme, die entstehen, kann man nur, wenn man dieses systemisch betrachtet, angehen. Und ja, das spiegelt sich einfach in dieser Agenda 2030 wieder.
Und dazu kommt auch noch, dass im Gegensatz zur Agenda 21 klare, messbare Ziele, Indikatoren benannt werden, um eben so eine Entwicklung auch darzustellen, messbar zu machen, Erfolge darzustellen. In Bezug auf die Millenniumsziele war ein Thema Armut, Beseitigung von Armut. Und dort wurde Armut vor allen Dingen auf monetärer Ebene dargestellt. Mit einem $1,5 pro Kopf und Tag sollten den Menschen zur Verfügung stehen als Ziel. Nach diesen 15 Jahren Entwicklung wurde in der Form nicht umgesetzt. Kritik an der Stelle war aber, dass Armut vor allen Dingen monetär gesehen wird. Und sowas wie Subsidenzwirtschaft, Strukturen, die für unsere marktwirtschaftliche Gesellschaft noch fremd sind, noch eine gewisse Entwicklung bedürfen, die aber gerade in Ländern des globalen Südens einfach gepflegt werden, wo man nicht für alles vielleicht auch ein monetäres Bewertungssystem entwickelt hat. Das sind Sachen, die sich jetzt auch geändert haben. Und es wird eben ein Zeithorizont benannt, bis zu wann oder bis zu dem diese Ziele erreicht werden sollten. Das war in der Agenda 21 noch nicht so, aber in den Millenniumszielen steckte das schon mit drinne.
2030 soll es soweit sein. Klare Indikatoren sind gefordert. Was tut sich denn in Thüringen, damit diese ehrgeizigen Ziele auch erreicht werden?
Naja, sagen wir mal, auf der zivilgesellschaftlichen Ebene tut sich da bereits sehr viel. Und das tut sich auch nicht erst seit Herbst 2015, sondern man muss ja sagen, dass die Akteure, die sich generell für nachhaltige Entwicklung oder entwicklungspolitische Ziele einsetzen, verfolgen ja eigentlich diese Ziele schon, ja, seit es sie gibt. Ja, das ist für uns als zivilgesellschaftliche Organisationen alles gar nichts Neues. Interessant wird jetzt halt zu sehen, wie die Politik darauf reagiert. Also schaffen wir es wirklich, diese globale Agenda zu übersetzen für uns, also für den Freistaat, und das sozusagen auch hier in eine politische Agenda umzumünzen. Und da sage ich mal so ganz vorsichtig, ich sehe da noch nicht so viel.
Aber was hat denn eine Landesregierung überhaupt für Möglichkeiten, diese Ziele zu erreichen oder dabei zu unterstützen, dass das gelingt?
In Thüringen gibt es seit 2011 eine Thüringer Nachhaltigkeitsstrategie und meines Wissens steht da eine Überarbeitung an, genauso wie es auf nationaler Ebene eine Nachhaltigkeitsstrategie gibt, die eben diesen politischen Willen formuliert, Themen benennt, sagt, das sind Handlungsfelder, da sollten wir uns weiter engagieren. Also dieses Thema auch voran oder sagen wir mal nach außen zu tragen. Die Grundlagen, die politischen Grundlagen sind dafür gelegt.
Da du ja die Thüringer Nachhaltigkeitsstrategie erwähnt hast, das ist natürlich schon mal ein Instrument, was da auch in die richtige Richtung geht. Interessant wird es ja jetzt aus der Sicht der entwicklungspolitischen Akteure hier in Thüringen, wie man jetzt diese Nachhaltigkeitsstrategie, wenn sie jetzt überarbeitet wird, sozusagen dahin anpasst, die Forderungen, die jetzt eben von den globalen Nachhaltigkeitszielen formuliert worden sind, weil da, sage ich mal, war die Nachhaltigkeitsstrategie bisher ein bisschen schwach auf der Brust, sagen wir mal. Also man hat immer den Eindruck gehabt, wenn man die so liest, dass an der Landesgrenze von Thüringen die Welt zu Ende ist. Ja, solange wir uns hier um Umweltschutzbelange kümmern und ein bisschen um Bildung, dann wird schon alles gut. Spannend ist ja beispielsweise, wie man so Dinge wie Elektromobilität, das hört sich total super an. Wir fahren jetzt alle nur noch mit Elektroautos, keine Emissionen, alles prima. Jetzt braucht man aber für Elektromobilität natürlich leistungsstarke Akkus. Und was ist in diesen Akkus drin? Da ist Lithium drin. Das Lithium wächst nicht bei uns irgendwie auf dem Baum, sondern das kommt zum Beispiel aus Bolivien. Gibt es ja jetzt ja auch eine Thüringer Firma, die da einen großen Auftrag an Land gezogen hat, um das mit technischem Know-how zu unterstützen. Aber was mit den Bauern, die da Quinoa vor Ort anbauen, dass diese See zusätzlich versalzt, ist schon ein Salzsee, aber die Gegend drumherum versalzt, das liest man halt nicht in Nachrichten. Ja? Und das wird auch immer so ein bisschen in diesen Debatten verschwiegen. Und interessant ist es einfach, wie kann man in lokalen, regionalen Nachhaltigkeitsstrategien eben diesen globalen Aspekten auch irgendwie gerecht werden. Es wird nicht ohne Konflikte, es wird nicht spannungsfrei abgehen. Und wir werden immer auf Kosten, sagen wir mal, der Natur irgendwie, zumindest unsere derzeitige Wirtschaft, wahrscheinlich, also Konsumverhalten irgendwie ausleben, aber man muss das eben gucken, global gerecht zu gestalten.
Tim, an der Stelle gebe ich dir völlig recht. Im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie ist das Thema Entwicklungspolitik in keinster Weise irgendwie angerissen. Eine ganz konkrete Umsetzungsmöglichkeit, gerade für Kommunen, für Verwaltung, wird im Rahmen eines Arbeitskreis faire und nachhaltige Beschaffung. Auch in der Verwaltung kann man fair und nachhaltig beschaffen. Das sind große Möglichkeiten, vielleicht an so einer Stellschraube dann auch vielleicht zu schrauben, zu sagen, man kann die Rahmenbedingungen für genau so eine Form der Beschaffung da entwickeln, beziehungsweise ja, weiter auch in die Nachhaltigkeitsstrategie mit einbinden.
Beratet ihr die Kommunen bei genau diesen Fragen, wie man sozusagen das nachhaltig den ganzen Komplex mitdenkt?
Genau, wir beraten zum einen Kommunen, da gibt es als Träger des Nachhaltigkeitszentrums den Verein Zukunftsfähiges Thüringen, der aber auch gleichzeitig Träger eben genau dieses Arbeitskreises Faire und nachhaltige Beschaffung ist. Kommunen, die Interesse daran haben, ihre in ihrer Verwaltung vor allen Dingen Produkte zu nutzen, die nicht Kinderarbeit unterstützen, die vielleicht auch ökologisch produziert sind, dann können die sich gerne an diesen Arbeitskreis Faire und nachhaltige Beschaffung wenden oder sich dort mit engagieren, ihre Erfahrungen mit einbringen, was sie im Bereich der Beschaffung da schon so vorangebracht haben. Da gibt es einige Kommunen in Thüringen, zum Beispiel die Landeshauptstadt Erfurt, aber auch genauso Nordhausen, Jena, die in diesem Bereich vorangehen und da stark werden.
Ich möchte nochmal da anschließen, da ich selber auch in diesem Arbeitskreis bin. Du hast jetzt auch gerade gesagt, ja, Erfurt, Jena, Nordhausen, das ist halt auch so ein ganz zentrales Problem hier in Thüringen. Ja. Das sind in diesen Städten passiert schon relativ viel, aber auch gerade aus Sicht des Arbeitskreises wäre es wirklich auch interessant, mal kleinere Kommunen mehr damit in diesem Arbeitskreis zu haben, weil diese Beschaffung ist ein ganz einfacher Mechanismus, wo man an einer Stellschraube ein bisschen drehen kann und trotzdem einen größeren Effekt erzeugen kann. Weil das Volumen der Beschaffung durch die öffentliche Hand, das ist enorm. Und das fängt bei Bürobedarf an und hört beim Dienstauto des OBs hört das auf. Und vor diesen globalen Zusammenhängen, die dahinter stehen, die hinter jedem einzelnen Produkt stehen, vor dem kann man nicht die Augen verschließen. Wir können nicht so tun, als ob uns das alles nichts angeht. Ja? Wir kaufen, kaufen, kaufen. Aber ja, wo das dann irgendwie herkommt und vor allem, was dann dahinter steckt, das interessiert uns oftmals nicht. Oder wird so ein bisschen, jetzt um beim Bereich der Beschaffung zu bleiben, so ein bisschen dann hinter diesem Preisargument dann so, ja, da fällt dann so gegenüber dem Preis halt runter, ja, wir mussten halt das wirtschaftlich günstigste Angebot nehmen. Aber manchmal ist das wirtschaftlich günstigste Angebot vielleicht auch eins, was, also wenn man die Gesamtzykluskosten sozusagen mit berücksichtigt, dann ist ein in China produzierter Kugelschreiber vielleicht gar nicht mehr so viel günstiger.
Ja, vielen Dank. Da sind auf jeden Fall viele Aspekte, die zu beachten sind, die wichtig sind.
Die uns in den nächsten Sendungen vor allen Dingen beschäftigen werden.
Genau. Wir bedanken uns erstmal recht herzlich bei Martin Abramowski vom Nachhaltigkeitszentrum Thüringen und Tim Strenz vom Eine-Welt-Netzwerk Thüringen, die uns jetzt eine ganze Menge Anknüpfungspunkte gegeben haben, an denen wir noch weiterdenken können, aber an dem auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, denke ich mal, weiterdenken sollten. Und dafür können sie vielleicht unsere Sendung nutzen.
Ja, vielen Dank. Wie gesagt, das Eine Weltnetzwerk Thüringen steht gerne auch für diese globalen Fragestellungen als Ansprechpartner jederzeit zur Verfügung. Uns findet man im Netz unter ewnt.org. Man sollte nicht versuchen, nachhaltige Entwicklung auf den Konsum der Individuen, sage ich mal, abzuwälzen. Das ist eine Falle, in die man sehr schnell tappt. Und auch wir haben jetzt sehr viel über Konsum, Nachhaltigkeit, nachhaltige Beschaffung gesprochen. Die wesentliche Veränderung erfolgt durch die Politik. Und die nachhaltigen Entwicklungsziele geben der Politik ganz klar einen Auftrag. Das ist das Ziel 16 und auch das Ziel 17. Und das ist etwas, woran wir alle arbeiten müssen. Wir müssen sozusagen unseren Politikern, auch hier in Thüringen, in unseren Kommunen, und das geht bis hoch zum Bund und das geht auch auf die europäische und globale Ebene. Wir als mündige Bürger müssen unserer Politik das Mandat erteilen. Leute, es muss etwas passieren. Ihr müsst die Politik ändern. Ihr müsst diese Politik der globalen Ungerechtigkeit, der Ungleichheiten, die müsst ihr beenden.
An der Stelle würde ich dir natürlich vollkommen recht geben, das ist immer dieser Kümmerer, der da vorangeht, der sagt hier, das ist eine ganz wichtige Sache. Was ich genauso wichtig finde, ist, dass wir langsam auch mal lernen müssen, wenn es um Nachhaltigkeit und Umweltschutz geht, dass man dann nicht immer so diesen Zeigefinger schwingt und das vielleicht auch so ein bisschen moralinsauberer rüberbringt. Wir müssen lernen, endlich mal diese positiven, diese schönen Geschichten der Nachhaltigkeit zu erzählen. Also das wäre ein Wunsch meinerseits. Erzählt die tollen Geschichten zum Thema Nachhaltigkeit.
Das nehmen wir uns mit. Herzlichen Dank an Martin Abramowski und Tim Strenz. Vielen Dank, dass ihr heute bei uns wart.
Vor der Musik hörten wir Martin Abramowski vom Nachhaltigkeitszentrum Thüringen und Tim Strenz vom Eine-Welt-Netzwerk Thüringen. Wer sich weiterhin für die Arbeit der beiden Institutionen interessiert, kann auch im Internet nachschauen unter nhz-th.de für das Nachhaltigkeitszentrum und ewnt.org für das Eine-Welt-Netzwerk Thüringen.
Das war die erste Sendung der Sendereihe Geborgte Zukunft hier auf Radio Frei, und in der nächsten Ausgabe werden wir uns mit dem ersten Nachhaltigkeitsziel beschäftigen. Es wird um Armut gehen, und dazu laden wir euch schon heute recht herzlich ein, dass ihr auch dann wieder einschaltet. Nun gehabt euch wohl, tschüss sagen Johannes
und Uwe.
So, la Revolution. La revolución,
revolución,
ciudadanos de este país, lluitaremos.
Motiu, intentem provocar, però el motiu interessa intentar alliberar.